Das war der Vinyl Records mit Rage. Und wir gehen weiter im Buch durch die feministische Musikgeschichte der She-Punks aus dem Buch von Vivian Goldman. Im Kapitel Protest. Im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts trat ein kurioser Fall kultureller Aneignung auf. Stilprägende Personen aus der Ersten Welt wollten ein Stück von der Punk-Action abhaben und fingen an, sich ein Punk-Empfinden anzueignen. Es waren nicht nur die üblichen Designer teurer Klamotten, sondern sogar rechte Abtreibungsgegner, die anfingen, wie Punks auszusehen und zu klingen, falls man nicht auf das Vokabular achtete. Gleichzeitig kam es aus verschiedenen Gründen zu einem zynischen Backlash gegen Punk. Es begann mit Unmut gegenüber den zahlreichen Feiern zu seinem 40. Geburtstag, die von denselben britischen Regierungsstellen orchestriert wurden, die bei seiner Geburt versucht hatten, ihn zu verbieten. Dann richtete er sich dagegen, wie leichthin Leute als Punk bezeichnet werden, nur weil sie einen Schottenrock, ein Tattoo und einen Nasenring tragen, selbst wenn sie lupenreinen Pop spielen. Und zuletzt gab es Unmut, weil der Punk-Stil, Fetisch oder Neonbekleidung, die sich die Punks früher selbst aus Trödelmärkten, den Schränken Erwachsener und Fundstücken aus dem Secondhand-Laden zusammenstellen mussten, in der Tat zur Ware geworden ist, die man im Einkaufszentrum um die Ecke erwerben kann. Manche sagen, Punkmusik sei kaputt, kastriert und habe keinen Platz mehr in gegenwärtigen Kämpfen. Diese elitäre Sichtweise wird meist von blasierten Großstädtern oder verärgerten pensionierten Ex-Punks vertreten, die den zeitlichen Luxus haben, über Dinge nachzudenken und die dazu neigen, das zu ignorieren, was jenseits ihres eigenen, manchmal privilegierten Umfelds passiert. Punk steht nach wie vor auf den Barrikaden. In Indonesien wurden Punks öffentlich ihre Irokesen abrasiert und sie ins Gefängnis geworfen. In Russland schickte der Art-Punk-Aktivismus von Pussy Riot sie in abgelegene, brutale Gefängnisse und in ein Leben voller Schikanen. Sogar auf der New Yorker Lower East Side beim Tompkins Square Park, wo die Obdachlosen in den 1970er Jahren ihre Zeltstadt errichtet hatten, als sich in diesen Miethäusern der Punk zusammenbraute, wurde 2017 eine Punkband trotz einer Genehmigung für ihren Auftritt, eine Feinheit, die man früher wohl kaum beachtet hätte, grundlos von der Polizei zusammengeschlagen. Autoritäre Regime verstehen, dass der dem Punk zugrunde liegende rohe Primitivismus ihre Herrschaft bedroht. Er verkörpert eine Form der Ermächtigung, indem er es Menschen, die keine Mittel haben, den herrschenden Machtstrukturen zu widersprechen, ermöglicht, ein musikalisches Statement abzugeben. Das fällt sehr oft laut und wütend aus, vor allem bei Frauen, bei denen die Lautstärke vielleicht etwas sanfter, aber nicht weniger aufgebraucht ist. Sie wissen, dass sie trotz jahrelanger Kämpfe immer noch schlechter bezahlt werden und weniger Zugang zu Macht und Kontrolle über ihr Leben haben. Und dass mit den unweigerlich verstreichenden Jahren immer mehr Menschen versuchen werden, ihren Einfluss schwinden zu lassen, was unerträglich ist. Punk bedeutet Empörung gegenüber den räuberischen, kapitalistischen und oder neoliberalen Systemen. Punk bedeutet, dass Frauen das Recht haben, über das Schicksal ihres eigenen Körpers zu entscheiden. Der Crass-Chronist Richard Cross spricht von der subkulturellen Erwartung von Kooperation und eigenständiger Aktivität. Diese Überzeugungen sind das nicht verhandelbare Herzstück von Punk, die per se eine Musik des Widerstands gegen alle ist, die dem widersprechen.
Doch kann man auf der Landkarte sozialer Beziehungen die sich schnell verschiebenden Grenzen aufzeichnen? Ein zentraler Grundsatz des Feminismus der zweiten Welle in den 1970er Jahren lautete: Das Private ist politisch. Und daran hat sich nichts geändert. Der Feminismus kritisiert häufig die angeblich weibliche Rolle in, der häuslichen Sphäre. Am schönsten haben das unsere traditionellen häuslichen Pflichten, wohl Slater Kinney seziert. Habe ich es richtig ausgesprochen? Nein.
Ich weiß es auch nicht genau. Slater Kinney oder Slater Kinney. Ich weiß es nicht.
Also ich habe jetzt gedacht, peinlich, dass ich das nicht genau weiß, aber eben ja. Deren clever, kantiger Roxy zu einer der kommerziell erfolgreichsten Punkbands gemacht hat. Selbst für Slater Kinneys breite, klangliche und emotionale Palette ist Little Babies von 1998 mit seinem Surfer-Girl-Feeling und dem 50er-Jahre-Harmoniegruppen-Tonfall gepaart mit Corinne Tuckers stramm kontrolliertem Vibrato ungewöhnlich. I'm the water, I'm the dishes, I'm the suds. I will comfort, make you clean, help you cope. When you're tired, feeling helpless, come inside, I'm the shelter. And then when you're feeling better, I'll watch you go. Ich bin das Wasser, ich bin das Geschirr, ich bin der Schaum. Ich werde dich trösten, dich sauber machen, dir helfen. Wenn du müde bist und dich hilflos fühlst, komm rein, ich bin der Schutz. Und wenn du dich dann besser fühlst, werde ich zusehen, wie du gehst. Carrie Brownstein hat ihre Dankbarkeit gegenüber Kathleen Hanna, Bikini Kill und den Erste Welle Riot Girls mit ihrem Dritte Welle Feminismus geäußert. Dafür, dass sie sich durch den patriarchalen Dschungel geschlagen und eine Lichtung freigelegt haben, die Bands wie ihrer eigenen Slater Kinney Raum gab, wirken zu können. Die Band, die sie zusammen mit einem weiteren ihrer Vorbilder gründete, Corinne Tucker, die zuvor im Duo Heavens to Betsy gespielt hatte, wurde bald weit über die Grenzen von Olympia in Washington hinaus bekannt. Little Babies stammt vom 1997er Album Dig Me Out, das auch das Ende der Romanze zwischen den beiden Frauen thematisiert. Der Songtext weist jedoch trotz des augenzwinkernden Vortrags und der unbekümmerten Stimmung eine faszinierende Ambivalenz auf. Er kann auch als Leitfaden für die Elternschaft gelesen werden, für das Erschaffen eines Nestes, das die Kinder verlassen können, wenn sie dazu bereit sind. In Wirklichkeit scheint es aber die bedingungslose Liebe zu sein, über die sich Slater Kinney lustig machen, wenn sie nach der Aufzählung von Aspekten häuslicher Plackerei zu dem Schluss kommen, dass der geliebte Mensch, nachdem man ihm alles ermöglicht hat, stets vorgehe. Es ist natürlich unmöglich, alles in nur einem Song zu sagen. Eine interessante Schlussfolgerung sollten wir aber nicht vergessen. Bei richtiger Liebe werden Kinder, die das Nest verlassen haben, wieder nach Hause fliegen. Und Liebhaberinnen? Falls die Verbindung aufrichtig war, können sie sich auch als Freundinnen fürs Leben entpuppen, wie die Frauen von Slater Kinney bewiesen haben.
Das Problem ist nicht die Care-Arbeit an sich, jene bescheidenen häuslichen Pflichten, die der Slater Kinney Song verständlicherweise persifliert. Wie es bereits vor den Anfängen des Feminismus diskutiert wurde, besteht das Problem darin, dass Frauen in weiten Teilen der Welt, vom vernünftigen Skandinavien einmal abgesehen, oft diejenigen sind, von denen erwartet wird, dass sie alles erledigen und das ohne Bezahlung. Kein Wunder, dass sich da Wut anstaut. Fakt ist aber, dass irgendwer es eben tun muss, sei es ein Elternteil, Großeltern, Pflegeeltern, Au-pair-Mädchen, ältere Geschwister oder ein entfernter Onkel. Ein roter Faden in der Entfremdung und der Wut, die die Riot Girls empfunden haben, leitet sich daraus ab, dass ihnen ihre Kindheit verwehrt wurde, indem ihnen genau das vorenthalten worden war, was Slater Kinney sarkastisch besingen. Ein Zuhause, das fürsorglich ist und die Kraft verleiht, sich zu entwickeln und zu wachsen. Mit ihrer abwesenden Mutter und ihrem emotional distanzierten Vater ist Carrie Brownstein ein Paradebeispiel der Riot Girls, von denen anscheinend viele von selbstverliebten Narzisstinnen und Narzissten erzogen wurden. Sie haben nie die Realität verinnerlicht, dass gute Elternschaft auch bedeutet, auf vieles zu verzichten, was man zu benötigen glaubt, um die damit verbundenen Freuden zu ernten. Glückliche Familien zieht man nicht leicht an Land, aber glücklicherweise können sie viele Formen annehmen, einschließlich einer gewalttätigen Straßengang, wovon abzuraten ist, oder einer radikalen Punk-Gemeinschaft, deutlich gesünder. Tatsächlich haben einige dieser Uneltern die Arbeit, ihren Kindern beim Aufwachsen zu helfen, der Riot-Girl-Bewegung überlassen. Brownstein schreibt in ihrem 2015 erschienenen Memoiren «Hunger makes me a modern girl», Sleater-Kinney war meine Familie. Wie Bell Hooks in ihrem Buch «Alles über Liebe, neue Sichtweisen» schreibt, die erweiterte Familie ist ein guter Ort, um eine starke Gemeinschaft zu erfahren, wenn die Mitglieder offen und ehrlich miteinander kommunizieren. Mit einem winzigen Budget wurde «Dig Me Out» an 10 eiskalten Tagen im Winter 1996 aufgenommen. Einen Teil der Zeit wohnte die Band bei Brownsteins Vater, obwohl es schwer war, ihn wirklich, also das ist dann ein Zitat, schwer war, ihn wirklich kennenzulernen und es wenig Anzeichen dafür gab, dass es viel kennenzulernen gab, wie Brownstein hinzufügt, war er die Konstante in ihrem Leben. Und zum ersten Mal verbrachte sie sogar ein paar Nächte bei ihrer Mutter, die sie verlassen hatte, als Brownstein noch sehr klein war. Jedes Kind verdient Fürsorge und Brownstein wusste, dass sie darum betrogen worden war. Wir wollen, dass unsere Eltern die Norm sind, von der wir abweichen. Brownstein erinnert sich, wie sie mit Corinne Tucker die Bedeutung einiger ihrer eigenen Songs besprochen hat, darunter auch Little Babies. Ihre Diskussion galt der Frage, ob die darin formulierten Gefühle aneinander gerichtet sind oder ihren bedürftigen Fans gelten. Für Brownstein, die später als Autorin und Produzentin angesagter Fernsehsendungen wie Portlandia mehrfach preisgekrönt wurde, wirft das viele Fragen darüber auf, wie eine Frau auf der Bühne auftritt und wie sich ihre Beziehung zu ihrem Publikum gestaltet. Beide Frauen scheinen ihre Songs als wörtliche Beschreibungen tatsächlicher Ereignisse zu betrachten und fragen sich gegenseitig, welche Person wohl Auslöserin für bestimmte Texte war. Und jetzt hört ihr diesen Song von Sleater oder Sleater-Kinney. Das war immer schon das ein Rätsel, wie man das ausspricht für mich. Aber Little Babies. Nein, diese Maus, es ist einfach hier nicht so Feng Shui eingerichtet, muss ich gestehen. Einfach, es ist viel zu weit weg. Aber ich kann sie auch hier einfach, es ist ja alles eigentlich kein Problem, man kann es einfach ein bisschen näher zu sich nehmen. Aber es gibt doch die Momente, wo die Maus wie nicht erscheint, oder?
Ja, ja.
Das kennt aber hast ihr du
die
vielleicht.
Richtige?
Ja, ja, ja,
ja.
Aber, ah, jetzt kommt sie. Ja, ja, ja. Okay, okay, also gut. Also gut, jetzt. Oh, das ist einfach. Also, ich weiß nicht, ich kann glaube, ich bin jetzt. Ich hatte, ja, gut, ich bin glaube einfach nach dieser. Egal. Jetzt, okay, also. Ciao. I'm the water. Yeah. Pandoras Box, Lesbenmagazin auf Radio Lora 97,5 MHz. Das war Slater Kinney mit Little Babies. Wir sind mitten im Kapitel Protest, Frauen auf die Barrikaden aus dem Buch Die Rache der Skipunks von Vivian Goldman. Und jetzt, es ist eben, wir stehen erst am Anfang dieses langen Kapitels und es geht jetzt eben extrem interessant weiter. Also nämlich mit der Band Zubinetti, was heißt Zähne und Nägel, eine tschechische Band. Und dort geht es eigentlich auch darum, genau das. Aber das Problem ist eben, jetzt ist schon 10 vor 10. Ich wollte nur kurz so das Stichwort geben. Ja, oder ich lese jetzt einfach noch kurz. Wir können so einfach schauen.
Lese okay. Noch ein
also, weil das finde ich jetzt mega interessant, diesen Switch jetzt wieder zu dieser Band, oder? Aufgrund ihrer Herkunft aus der offenherzigen Westküstenkultur verstehen Slater Kinney und der Songwriting etwas ganz anderes als jene zurückhaltende, verschlüsselte Herangehensweise, die typisch für Musikerinnen ist, die es gewohnt sind, von Regierungsspitzeln ausgehorcht zu werden. So etwa die tschechische Band Zubinetti, Zähne und Nägel. Auf die Frage nach der Bedeutung ihrer 1997er Aufnahme Sokol, Falke, erklärt Sängerin Pavla Jonsonova freundlich, das ist nicht wörtlich gemeint, es ist eher existenziell. Der Song handelt von einem Jungen in Gefangenschaft namens Sokol und wurde von Bandkollegin Marka Mikova geschrieben, während sie über die bittersüße Freiheit nachdachte, nachdem ihre Kinder das Haus verlassen hatten. Das natürliche Resultat von Elternschaft und genau das, was Slater Kinney in ihrem Song als Infragestellung der Anstrengung, ein Zuhause zu erschaffen, thematisieren. Gleichzeitig deutet der Text indirekt an, von einem autoritären Regime in der eigenen Bewegungsfreiheit eingeschränkt zu werden. Er steht vor dem Haus, dann winkt er hoch, komm runter. Ich bin hier eingesperrt, ich kann nirgendwo hin. Draußen fällt der schwere Schnee, er kann nirgendwo hingehen. Obwohl Heirat und Kindererziehung die Karriere von Zubinetti hätten unterbrechen können, fanden die fünf Frauen einen Weg, weiterzumachen und sich gegenseitig auszuhelfen. Wir haben die Kinder zu Proben und Konzerten entführt und das hat irgendwie wunderbar funktioniert, sagt Jonsonova. Wir hatten immer noch den Wunsch, mit Freundinnen in einer Band zu spielen. In der ehemaligen Tschechoslowakei gab es für alle Punks, männliche wie weibliche, kein Anrecht auf die Freiheit, die wir mit dem Genre verbinden. Dieses Bewusstsein hatte sich mit dem schicksalshaften Treffen zwischen dem aktivistischen Dissidenten und Dramatiker Václav Havel und der Jazz-Free-Funk-Band The Plastic People of the Universe 1976, 8 Jahre nach dem Ende des Prager Frühlings, tief eingeprägt. Dieses Ende hatte schnell dazu geführt, dass viele Musiker ins Gefängnis kamen. Die Plastic People wurden auch zu Helden der Gegenkultur, weil sie sich zusammen mit Havel und anderen für das subversive Manifest Charta 77 engagierten. Die Charta 77 war eine tschechoslowakische Bürgerrechtsbewegung, die 1977 auch aufgrund des Verbots der Plastic People of the Universe gegründet worden war und bis Anfang der 1990er Jahre existierte. Obwohl das Manifest verboten wurde, avancierte es zu einer Inspiration für die Samtene Revolution von 1989, die von Havel angeführt wurde, dessen spätere Präsidentschaft Wandel auszustrahlen schien. Aber als eine Gruppe enger Freundinnen haben die fünf Frauen von Zubinetti 3 Jahrzehnte lang jedwede Form von Herrschaft überdauert. Ihre Bindung half ihnen, ganz anderen furchterregenden institutionellen Herausforderungen zu trotzen, als Slater Kinney dies mussten. Brian Zwirsky, ein New Yorker, der sich seit langem mit osteuropäischem Punk beschäftigt, vermerkt, wenn man über osteuropäische Musik nachdenkt, sollte man bedenken, das Konzept freier Meinungsäußerung gab es in diesen Ländern aus vielen Gründen nicht. Protest war in den meisten Ländern im Wesentlichen verboten und jeder, der sich öffentlich gegen den Staat stellte, wurde von den Behörden schikaniert. In den 1980er Jahren waren es eher Männer als Frauen, die wegen ihrer politischen Ansichten ins Gefängnis kamen. Okay, jetzt ist es eben, die Zeit drin, geht voran. Und ich weiß nicht, jetzt kommt noch
ein Lied
Tipp
von dir.
Genau, das, jetzt käme eben noch das Lied von Ihnen, von Zubinetti, So Cool.
Ja, sehr schön.
Und das hört ihr jetzt. Das war Zubinetti mit dem Lied So Cool. Und über Zubinetti habt ihr gerade gehört aus dem Buch Die Rache der Skipunks von Vivian Goldman, erschienen im Ventil Verlag 2022.
Und damit sind wir am Ende der Sendung mit einem Ausstellungstipp, und zwar ein sehr heißer Tipp, nämlich in Bern, im Kunstmuseum Bern, läuft noch bis am 7.01.2024 die Ausstellung Anekdoten des Schicksals. Das Thema dieser Ausstellung sind so vergessene Geschichten, das heißt eigentlich, es werden Kunstwerke gezeigt, die sonst immer im Depot sind des Kunstmuseums Berns, also nicht in der ständigen Sammlung hängen, auch nicht so in den großen Ausstellungen vorkommen. Und der Witz davon ist, dass das natürlich vor allem Werke von Künstlerinnen sind, von Schweizer Malerinnen, von vielen habe ich noch nie den Namen gehört, Anni Stäbler-Hopf, Clara von Rappar, Louise Katharine Breslau, Gertrud Dübi-Müller, Alice Balli, Martha Stettler, Irene Zurkinden und so weiter. Also es ist einfach so ihr kommt in diese Ausstellung, ihr habt noch nie, also mir ging es so, ich hatte noch nie überhaupt so viele Schweizer Malerinnen gesehen in meinem Leben, also zusammengezählt, aber auch nicht in einem Raum. Ich war also ganz überwältigt und es sind einfach auch geniale Bilder, zeigen viele Szenen, auch eben gerade mehrere Frauen in den Bildern, also Freundinnen zusammen. Wirklich eine große Empfehlung, dass ihr euch diese Ausstellung noch ansieht im Kunstmuseum Bern unter dem Titel Anekdoten des Schicksals. Und damit sind wir am Ende und danken herzlich fürs Zuhören. Am Mikrofon waren
AKW
und Bettina. Bis zum nächsten Mal.
Gute Zeit, schönen Abend.
Tschüss.